ARD.
Von allen Bewegungen, die man bei Counter-Strike machen kann, ist Springen die riskanteste. Springen bedeutet, sich verletzbar zu machen. Denn im Gegensatz zum Gehen, Rennen oder Schleichen kann man einen Sprung nicht einfach in der Mitte abbrechen. Für den Bruchteil einer Sekunde ist man ein leichtes, fliegendes Ziel, das sich nicht wehren kann, weil die eigene Waffe ohne Bodenkontakt nur sehr ungenau schießt. So ungenau, dass man sagen kann, im Sprung zu treffen, ist reiner Zufall.
They do seem well prepared and they're just making their shots. I mean, Kelly's having an absolutely fantastic game, just like Pasha was.
Im Viertelfinale der ESL One Cologne, dem berühmtesten Turnier Deutschlands, im Sommer 2014, spielt das französische Team LDLC gegen das russisch-polnische Team Virtus Pro. Wer das Spiel gewinnt, zieht ins Halbfinale ein. Beide Teams haben auf der ersten Map, Dust 2, der Wüstenkarte, alles gegeben. Und beim Spielstand von 14-15 für die Franzosen sind nur noch zwei Spieler übrig. Als Terrorist für das russisch-polnische Team Pascha, der absolute Publikumsliebling. Und als Antiterrorist spielt der Franzose Kugli, manchmal Kelly ausgesprochen. Er ist bekannt für seinen Aim mit der stärksten Waffe im Spiel, der Sniper, AWP. Diese 1-gegen-1-Duelle sind für Zuschauer der Höhepunkt. In einem entscheidenden Turnierspiel werden sie zu Momenten, an die man sich noch Jahre später erinnert.
1v1, Kelly against Pasha, the two players who've stepped up phenomenally for their side.
Pasha hat als Terrorist die Bombe gelegt. Seine einzige Aufgabe ist es jetzt, sie zu verteidigen, bis sie explodiert. Wenn ihm das gelingt, steht es 15-15, alles wieder ausgeglichen. Verliert er, geht die erste Map an die Franzosen. Pasha steht neben der Bombe, zwischen ein paar Kisten, die ihm Schutz bieten. Hier lauert er jetzt auf seinen Gegner, Kugli, den Antiterroristen. Durch die Erhöhung hat Pasha einen guten Überblick. Kugli hat jetzt zwei Möglichkeiten. Er könnte einmal um den erhöhten Bombenplatz herumlaufen, um die Rampe zu erreichen, die zu Pasha führt. Ein direkter, aber riskanter Weg. Oder er könnte einen Umweg auf das Plateau in Kauf nehmen, um Pasha auf derselben Höhe zu begegnen. Dieser Weg ist aber lang und die Bombe tickt. Alle sind sich sicher. Kugli wird die Schräge hochlaufen, es wird zum Face-to-Face-Duell kommen. Aber Kugli nimmt weder Schräge noch Umweg. Er springt.
Wow! Get out of here! Get
out of here! Can you believe it? To secure the final kill!
Im Sprung klickt Kugli. Der Schuss seiner Pistole trifft Pasha direkt in den Kopf. Er fällt. Die Runde ist entschieden. 16-14 für die Franzosen. So einen Sprung riskiert man nur aus zwei Gründen. Entweder, weil man mit dem Rücken zur Wand steht, nichts mehr zu verlieren hat und alles riskiert, um die Situation noch zu drehen. Oder weil man weiß, dass man trifft. Ich bin Yannick Hannebohn. Und das ist Cheats. Wer zerstört Counter-Strike? Folge 2: Falsche Helden feiern. In diesem Podcast geht es um Cheating in meinem Lieblingsvideospiel. Mit Cheatcodern, Gamern, Cheatjägern und deren Gegenspielern. Es geht ums Verlieren und Gewinnen. Kuglis Mitspieler sind euphorisiert von seinem Treffer. Sie rennen auf ihn zu und umarmen ihn, während er selbst noch damit beschäftigt ist, die Bombe zu entschärfen, um die Map zu besiegeln.
Das war halt extrem krass in dem Moment.
Das ist Alex, der Cheater-Detektiv.
Ich habe es auch live geguckt und gesagt, oh mein Gott, wie kann er sowas in diesem Moment machen?
Ja, also es war schon so ein Wow-Moment.
Es war ein Wow-Moment.
Alex und ich stehen immer noch in dem Tagungsraum des Sporthotels in Österreich. Aber im Kopf sind wir woanders. Bis heute lässt die Szene uns beide nicht los. Aus unterschiedlichen Gründen. Ich habe die Szene auf YouTube rausgekramt und spiele sie Alex nochmal auf dem großen Fernseher vor.
Dann schauen wir uns einfach mal an, was er gemacht hat. Jetzt muss man natürlich überlegen, wie unrealistisch ist sowas?
Während Kuglis Team und seine Fans ihn im ersten Moment feiern, kommt bei vielen Leuten ein mulmiges Gefühl auf. Warum macht Kugli in dieser Situation so einen riskanten Move?
Das ist ein CS, relativ unwahrscheinlich, aber nicht total unwahrscheinlich. Also es passiert öfter, das habe ich in meinem Leben auch schon hunderte Mal gemacht. Nur der Kontext in dieser Situation, dass es so knapp ist, dass es auf einem Offline-Turnier ist, dass er diesen Move macht, das ist untypisch. Also er verrät ja in dem Moment eigentlich, wo er ist, seine Position.
Auch ich habe diesen Move in meinem Leben schon gemacht. Jemanden getroffen habe ich dabei allerdings nie. Tatsächlich ist es meistens so gewesen, wie Alex es beschreibt. Klar kann man den Jumpshot versuchen, aber wahrscheinlich wird man dabei selbst abgeschossen. Kein Trick, den man in einer entscheidenden Situation auf einem Turnier mit viel Geld mal eben ausprobiert.
Ich glaube, dass er sich in dem Moment gedacht hat, ich muss, egal was, egal wie dreist ich bin, ich muss dieses Spiel gewinnen in dem Moment.
Kuglis Spielzug ist so bemerkenswert, dass ihn Leute im Nachgang simulieren. Sie berechnen die Trefferwahrscheinlichkeit unter Berücksichtigung der Sprungkurve, dem Schussverhalten und dem Abstand zwischen dem Schützen und seinem Opfer. Eins dieser Videos hat, Stand 2025, 3,7 Millionen Aufrufe. War es Glück?
So was the shot lucky? Yes, but not as unlikely as you might think. The chances of hitting it are around 25% at best, before you factor in things like how Charlie may not have fired at the top of his jump or know where Pasha was standing before jumping.
Die Chancen zu treffen liegen bestenfalls bei 25%, sagt der YouTuber, bevor man Faktoren wie die Sprunghöhe oder die Position von Pasha vor dem Sprung berücksichtigt. Der Jumpshot ist nicht unmöglich, nicht einmal besonders selten. Nur hier zu sauber. Zu rund. So als hätte jemand den Zufall geübt. 2013 betritt ein anderes Talent die CS-Bühne.
Also schauen wir mal, da sehen wir noch SMN im Bild.
Sein Spielername ist SMN, kurz für Simon.
Er war sowieso ein talentierter Spieler und jeder hat halt automatisch für ihn auch geschiert und war halt so, boah geil, endlich ein neues deutsches Supertalent am Start.
SMNs erste Turnierplatzierungen begannen 2012. Zwei Jahre lang hat er bei anderen Teams Erfahrungen gesammelt, spielt auch offline bei Turnieren mit. Während manche der Profispieler laute, extrovertierte Typen sind, ist SMN das genaue Gegenteil.
Er war halt wirklich ein super netter, höflicher, junger Mann einfach.
Sonix hat lange mit SMN gespielt.
Ich würde sagen, er war ähnlich wie ich, so relativ ruhiger Typ, nicht so viel Party machen.
Kirby auch.
Die drei Mates sind immer nach den Events auf Party machen gegangen. Wir haben im Hotelzimmer zusammen gechillt, waren auch auf dem gleichen Zimmer. Also schon eher eigentlich ein ruhiger Typ, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich noch mit ihm gespielt habe.
Während seine Mitspieler gern mal Interviews geben, habe ich von SMN nur eins gefunden. Von 2011, da ist er 17.
Hallo Simon, sei gegrüßt.
Jo, heißt es.
Ja, du bist mit 17 Jahren und mit Abstand der jüngste Spieler im Team, was nicht heißen soll, dass es an allem anderen hapert. Man hat dich auserwählt, das wäre deine erste First of Season, wenn ich richtig liege.
Ja, richtig.
Das ist nicht mal ein besonders wortkarges Interview. Es ist einfach nur der unangenehme Versuch eines Reporters, mit einem Jugendlichen zu sprechen, dessen einziges Hobby es ist, der Beste in einem Computerspiel zu werden.
Ja, und in der Vergangenheit eher in der zweiten Division unterwegs gewesen.
Ja, stimmt auch.
So bescheiden, wie er in der Öffentlichkeit auftritt, so erfolgreich ist er auf dem Server. 2013 gewinnt er etwas unerwartet mit seinem Team die erste deutsche Liga in einem Studio in Köln.
Ich denke mal, ihr seid alle happy, endlich wurde es gepackt. Und ich muss sagen, mein Respekt, dass ihr immer wieder zurückgekommen seid. Wir gehen in die Mitte, ja, und geben den Pokal in die Mitte. Sieht nämlich immer schön aus. Das ist euer Applaus and Faculty!
Bei der Siegerehrung steht er zwischen seinen Mitspielern auf der Bühne und sieht aus, als wüsste er nicht, wohin mit seinen Händen. Er steckt die linke Hand in die linke vordere, die rechte in die rechte hintere Hosentasche. Was man halt so macht, wenn man zum ersten Mal vor einer Kamera steht. Das ist die Zeit, in der Niklas Timmermann anfängt, sich für SMN zu interessieren.
Und dann hatten wir eben noch mit Simon dann ein junges Talent, wie man so schön sagt.
Niklas arbeitet damals im Management von Team Alternate. Es gibt damals zwei Counter-Strike-Teams, bei denen einfach jeder in Deutschland landen will. Mouseboards und eben Alternate Attacks. Vielleicht kennen einige von euch den Hardware-Versandhändler, der das Team bis vor kurzem sponserte. Attacks hat damals den Anspruch, auf internationalen Turnieren mitzuspielen, und sie sind gerade dabei, ein neues Team zu bilden. Niklas sieht Potenzial in Simon.
Dann war das die klassische, ist ja eigentlich zu schön, um wahr zu sein, Situation, dass du einen jungen Spieler hast, der dann auch auf Offline-Events nicht auf einmal nur links und rechts sich die Kugeln fängt, so ungefähr, sondern richtig performt.
Während die meisten von uns CS online spielen, ist es für Profis üblich, offline zu spielen. Die Top-Teams treffen in einer Arena zusammen. Das ist quasi die Königsdisziplin und auch die beherrscht SMN.
Sieht ganz gut aus für Alternate. 35 Sekunden jetzt noch. Top. Und Simon. Simon mit dem nächsten. Und zieht nochmal rum.
Den muss Speedy haben von der Seite.
Ja, aber Simon wieder mit 4 Kills diese Runde. Holt Runde Nummer 12.
Seine Performances machen SMN zum geheimen Star des Teams. Er ist der Typ, der gerne mal allein gegen mehrere Spieler gewinnt und seinem Team so immer wieder zum Sieg verhilft.
Also Simon definitiv der MVP der heutige MVP für Alternate.
Ja.
Und ohne Simon wären sie definitiv nicht da, wo sie gerade stehen. Dann wären sie wahrscheinlich schon lange raus.
Seine guten Leistungen machen gute Laune. Seinen Mitspielern und dem Teammanagement und selbst seinen Konkurrenten wie Kasi.
Er war so ein bisschen vielleicht Publikumsliebling auch so durch seine Art. Also er war nicht so euphorisch, sag mal wie ein Podolski zum Beispiel früher. Ja. Der war ja schon sehr prägnant. Und dann kam halt dieser Sprung, den man aber, wie sozusagen, nicht taggenau festmachen konnte. Es war einfach, als wenn er das neue Level erreicht hätte. Und dann war er halt eher wie ein Ronaldo seiner Generation oder im deutschen Raum wie ein deutscher Ronaldo für uns dann. Und das hat halt auch jeder dann nahtlos wirklich so anerkannt.
So richtig gut, das zeigen seine Statistiken, wird er ab August 2014. Einen Monat, bevor er bei Niklas unterschreibt und zu Attacks wechselt.
Ich nur, als du mit ihm gespielt hast, über eine längere Zeit her, hast du halt eine Charakterentwicklung gemerkt.
Als E-Sport-Team verbringt man viel Zeit miteinander. Man spielt, isst, spielt und spielt jeden Tag über viele Monate. Da fällt es auf, wenn sich jemand verändert.
Einfach so diese Confidence, dieser... Ja, ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll, dass er auf einmal echt ein gutes Ego bekommen hat auch.
Simon spielt offensiver. Er sucht riskantere Duelle, gewinnt sie sogar teilweise gegen die Größten der Welt. Auch sein damaliger Coach Niklas Timmermann sieht das. Er erinnert sich an ein Spiel, in dem SMN eine sehr konkrete Position gehalten hat.
Und er hat halt jeden Gegner, der in diese Flucht reingelaufen ist, mit der P250, ist eine Pistole in Counter-Strike, relativ schnell mit einem Headshot abserviert. Und das ist halt nur ein sehr kleines Fenster, in das ich da treffen kann und muss, damit ich da wirklich mit einem Headshot performe. Und da habe ich schon gedacht, so als das so 2-3 Runden in Folge passiert ist, schon so, boah, der hat heute einen richtig guten Tag.
Mit dem Erfolg verändert sich auch SMNs Charakter. Nochmal Sonix, einer von Simons damaligen Mitspielern.
Obwohl er nicht von Anfang an so krass war, sondern er hat krasses Ego bekommen und hat dann auch sehr confident angefangen zu callen. Und das war nicht so confident im Sinne von, ey, hier sind sicherlich 4A, sondern es war so einfach, ey, ihr spielt zu 4A, ich mach B schon. Und das waren so Calls, die erwartest du nicht von ihm.
SMN und seine Leistungen sind also plötzlich im Gespräch.
War jetzt gar nicht meine Art, so dieses so hinterm Rücken reden. Weil es war so, dass er schon für sehr viel Aufruhr gesorgt hat mit seiner Leistung und also für sehr, sehr viel Aufruhr und wir relativ schnell konfrontiert wurden von guten Freunden, also von befreundeten Pro-Gamern, von Organisationsebene etc.
Niklas hatte als Coach schon Zukunftspläne mit SMN geschmiedet.
Also wir wollten mit dem verlängern. Wir hatten schon alles für eine Verlängerung, für eine signifikante Gehaltserhöhung geplant.
Auf wie viel?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber das war schon... Das war schon deutlich mehr damals. Also das war schon ein gutes Niveau, weil wir eben wussten, okay, wir haben da ein Talent und wir wollten den gerne ein Jahr weiter binden.
Je mehr Erfolg, desto mehr Stimmen mischen sich in die SMN-Euphorie.
Ein Monat stand das halt von außerhalb im Raum, ne? Dass Leute gesagt haben, ey, der Typ bei euch ist nicht sauber und so. Ne? Und die halt irgendwie im Team schon irgendwie mehr drauf geachtet haben, ne? Und irgendwie drumherum irgendwie sich schon Gedanken gemacht wurden, Alter, kann das sein, kann das nicht sein, aber der ist doch so und man kennt ihn und so, da haben sich so ein bisschen die Meinung gespalten auf jeden Fall.
Und SMN wird immer besser. Im Oktober 2014 outperformt er alle seine Teammates, hat teilweise als einziger positive Statistiken, auch wenn sein Team die Spiele verliert. Vielleicht sollte er sich ein neues Team suchen, schreiben ein paar. Dann passiert es.
Also mit dem Wissen von heute hätte man natürlich so ein paar Warnsignale sehen können. Gleichzeitig ist ja die Frage, du hast ja auch erstmal eine Unschuldsvermutung.
Das Team ist gerade wieder zu Hause in Deutschland. Vor 6 Tagen hat das Team sein letztes offizielles Match gespielt. SMN hatte darin wirklich alle outperformed. Sein Performance-Rating ist mehr als 50% besser als das des nächstbesten. Und dann setzt sich Niklas zu Hause an seinen Rechner.
Dann habe ich im Prinzip das über HLTV erfahren, wie alle anderen.
HLTV ist eine Szene-Seite, sozusagen die Sportschau von Counter-Strike. Am 17. November 2014 titelt HLTV, dass SMN in den frühen Morgenstunden auf der Turnierplattform ESEA für Cheating gebannt wurde. Weder sein Team Attex noch er hätten sich bisher zu den Vorwürfen geäußert. Der Erste, der reagieren muss, ist Niklas, SMNs Teamcoach.
Na, erstmal bist du ja richtig durch und ich hatte da noch auch bei Alternate immer einen Ansprechpartner, der quasi übergeordnet war von Alternate-Seite aus, mit dem ich dann als allererstes gesprochen habe. Ich habe gesagt, hier, guck mal in deine E-Mails, wir haben ein Thema. So. Und dann hast du natürlich auch Rücksprache mit dem Team. So, und du versuchst als allererstes auch diesen Spieler zu erreichen. Ja, und dann stehst du erstmal natürlich einigermaßen hilflos da.
Niklas erreicht SMN am Telefon.
Der sagt dir natürlich nicht, ja, habe ich gemacht, war eine blöde Idee, sondern der sagt dann, das ist ja auch in gewisser Weise eine menschliche Reaktion, streitet erstmal alles ab. Und dann ist es natürlich nochmal unbefriedigender, weil du kennst diese Person ja auch seit einer gewissen Zeit, du hast eine Geschichte zusammen, du willst ihr auch irgendwie glauben. Weil ja irgendwie auch gerade das, was du über eine Zeit lang aufgebaut hast, gerade komplett einmal umgerissen wird. Also da war schon eher so, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, okay, der erzählt mir jetzt auch gerade Quatsch.
Dann versucht Niklas jemanden bei Valve, also dem Spielehersteller, zu erreichen. Auch Valve hat SMN mittlerweile gebannt.
Aber du kriegst dann halt auch nicht, wie gesagt, die befriedigenden Antworten, die dir sagen, ja, wir haben ihn da und da erwischt, er hat die und die Software genutzt und die können wir detekten, weil so und so, sondern du kriegst halt einfach nur gesagt, wir haben Proof, also da bist du in gewisser Weise auch einfach ausgeliefert.
Niklas versucht sich noch an dem kleinen Fetzen Hoffnung festzuhalten, dass da irgendein Fehler passiert sein muss. Aber ihm schwant, dass SMN nicht ohne Grund gebannt wurde. In einem Statement entschuldigt sich Niklas bei den Gegnern und der Community. Als Konsequenz wird SMN vom Team ausgeschlossen. Er darf das Gelände nie wieder betreten. Eine Entschuldigung haben Niklas und seine Kollegen bis heute nicht gehört. Während Niklas' Team sich neu sortiert, versucht auch der Rest der CS-Szene, sich einen Reim auf das Ganze zu machen.
Simon SMN weg, estoy averiguando un poco más y es un jugador alemán.
SMN, den Simon aus Alternate gebannt, kennt vielleicht auch der ein oder andere. Und der ein paar Tage später hat er dann auch VAC-Bann gehabt, ne?
Ja. SMN und sowas. Ich bin ja nicht so der Typ, der diese Bro-Gaming-Szene verfolgt, aber es ist halt schon wirklich arm. Es ist halt wirklich arm.
What do you think about the SMN incident that just got like blown up today?
Well, okay, first of all, I want to give props to Alternate Fresh for removing him right away. That's something that every organization out there should do if a player gets caught for cheating.
Und SMN? Anstatt sich, wie sonst, leise und unauffällig zu verhalten, haut er noch einen letzten Knaller raus. Er schreibt auf seiner Facebook-Page: Kleiner Hinweis noch von mir. Schaut im LAN genau hin. Es gibt auch in den internationalen Teams sehr viele Cheater, bei denen ich es weiß, dass sie cheaten. Es ist absolut kein Problem, auf LAN zu cheaten. Wenig später kursiert eine Liste, die von SMN stammen soll, die weitere Spieler nennt. Und das Ganze eskaliert völlig.
More bans might be coming as SMN outed several others on his way down
burning up in the atmosphere because that's how high he was to think that cheating was a good idea, including several players from Fnatic, the top-ranked CSGO team at the time of filming. The whole scandal is being referred to as the Vackening.
Also wie kann man hacken, ist erstmal abstreiten, dann ist die Karriere zu Ende und dann erstmal nochmal alle mit ins Tief reißen. Du, Alter, what the fuck? Also da fehlen mir echt die Worte, oder? Das ist so ein richtiger Kevin-Mann. Also wie hier im Buche steht, fuck my life.
Auf der Liste stehen ein gesamtes Profiteam und einzelne Spieler. Einer von ihnen beginnt mit dem Buchstaben K. Am 20. November 2014, drei Tage nach dem Vorfall, ist es kalt in Belgien. Kugli und seine Kameraden sind gerade im Ausland auf einem Bootcamp, um sich für das Major-Turnier vorzubereiten, das genau in einer Woche startet. Sie sind in bester Verfassung und rechnen sich hohe Chancen aus, weit im Turnier zu kommen. Heute trainieren sie gegen ein paar Schweden. Teamname Ninjas in Pyjamas. Von dem Trainingsspiel gibt's keine Aufzeichnung. Vielleicht wäre sonst auch nicht der Jumpshot, sondern dieser Moment so legendär. Was genügt, ist die bloße News. Kugli bekommt mitten im Trainingsspiel einen Bann. So ein Bann vom Anti-Cheat-System von Valve, VAC genannt, wird öffentlich auf dem Profil des Spielers angezeigt, in Rot. Um 19 Uhr veröffentlicht HLTV die News über Kuglis Sperre. Andere Medien ziehen später mit.
Hacking scandal has rocked the Counter-Strike Global Offensive competitive scene. The news comes just days before the DreamHack Winter 2014
CSGO. Several professional CSGO players have been banned for cheating, including Simon SMN.
The three Beck, players who were caught cheating Kovic, are named as Havik KQLY Tovmasane of esports team Titan, Simon SMN Beck of team Alternate, and Gordon SF Geary of Epsilon.
All were
caught cheating via the Valve anti-cheat.
Seriously? No. Seriously? No. Seriously?
Knapp drei Monate nach seinem Absprung wird bekannt, dass Kugli tatsächlich nicht der begnadete Luftschütze ist, für den er sich ausgegeben hat. Kein treffsicheres Supertalent mit ungewöhnlich guten Skills. Sondern, leider, nur ein guter Mitspieler mit einem mittelguten Cheat. Als sein Teammate Existence Kugli mit dem Bann konfrontiert, ihn fragt, ob er gecheatet habe, streitet Kugli alles ab. Sein anderer Teammate, Apex, kommt ihm zu Hilfe. Man müsse Kugli glauben. Seinem Coach vertraut Kugli an, dass er zwar für 7 Tage einen Cheat hatte, er aber nicht der Einzige mit dem Cheat gewesen sei. Er könne jetzt nicht alles sagen, sie müssten später reden. Dazu kommt es nie. Wie vorher SMN packt er seine Sachen, verlässt den Trainingsort und sein Team für immer. Kuglis Bann bedeutet den sofortigen Ausschluss seines Teams von allen laufenden Turnieren und ein lebenslanger Spielausschluss von offiziellen Matches. Auch hier versucht der Teammanager von Kuglis Team, mit Valve, also dem Spielehersteller, ins Gespräch zu kommen. Ihre einzige Chance, doch noch aufs Major zu fahren, ist, wenn Valve den verbleibenden 4 Spielern eine Ausnahme gewährt. Noch am selben Tag schauen sich Spieler und Coach die Aufzeichnungen von Kuglis Spielen an. Hätten sie etwas merken müssen? Um 19 Uhr veröffentlichen sie ein Statement auf Facebook. Sie suspendieren Kugli wegen des Banns und seien mit Valve über die Sperre im Austausch. Sie wirken defensiv, unsicher. Am Tag nach dem Bann postet Kugli um 13 Uhr auf Facebook ein Geständnis. Der Bann sei gerechtfertigt. Er habe gecheatet, das tue ihm leid für seine Mitspieler. Weiter schreibt er, im August habe er den Kontakt zu einem Cheatcoder erhalten. Name Supex Zero. Dieser hätte ihm gesagt, dass auch andere Profis seinen Cheat nutzen würden. Für eine Woche habe er den Cheat ausprobiert, in Übungsspielen, nie auf Turnieren. Danach habe er ihn nie wieder angerührt. Später wiederholt er die Aussage, dass er nie auf Turnieren gecheatet habe. Dass der Jumpshot echt war. Belegen lässt sich das bis heute nicht. Man weiß nicht, was Kugli dazu bewegt hat, ein Geständnis zu schreiben. Vielleicht war der Druck so groß oder er wollte die Strafe von seinem Team abwenden. Noch hat das Team Hoffnung, dass es die Strafe nicht trifft. Vergeblich. Statt einer Aussprache kommuniziert Valve nur den Spielerbann und die Disqualifikation der betroffenen Teams für das nächste Major-Turnier. Damit verpasst das Team Titan die Qualifikationsprämie und die sehr lukrativen Sticker-Einnahmen, die jedem Team extra Geld in die Kasse spülen. Anders als bei Alternate Attacks, SMNs Team, hat der Bann für Titan, also Kuglis Ex-Team, aber noch weitere finanzielle Folgen. Titan springen Sponsoren ab. Etwa 13 Monate später schließt das Unternehmen. Kuglis Überführung beendet also nicht nur seine Karriere, sondern die seines Ex-Teams. In einem schriftlichen Interview mit der französischen Seite Vacam erklärt Kugli, er habe den Cheatcoder über einen Freund kennengelernt. Der Name Supex Zero wird zur Legende und zu einem Synonym für die Möglichkeit, dass Profis auf Turnieren cheaten können. Ich will dem, soweit es nur geht, nachgehen. Die ESEA-Liga, die SMN ursprünglich überführte, kündigt noch vor dem Major an, dass weitere Bans folgen werden. Wen wird es als nächstes treffen?
Überleg dir mal, was los wäre. Gehen wir nur theoretisch von dem Fall aus, dass tatsächlich von, sagen wir mal, der Hälfte der größeren Teams mindestens einer gecheatet hat. Das wäre übelster Schlag für die CSGO-Competitive-Szene.
Noch dazu steht 7 Tage nach dem Bann von Kugli das Major-Turnier an. Ein Major-Turnier ist sowas wie die Weltmeisterschaft für Counter-Strike. Diese Turniere werden in den jeweiligen Ländern von externen Veranstaltern ausgetragen. In diesem Fall DreamHack.
Man hat natürlich das Major dann schon mit einem ganz anderen Auge verfolgt, um zu gucken, ob da komische Sachen passieren.
Die Stimmung auf dem Major 2014 ist eine andere. Spieler werden auf Social Media beschimpft und auf YouTube und in Subreddits sammeln selbsternannte Detektive scheinbar unerklärbare Aktionen einzelner Spieler. Auch die Spieler nehmen untereinander kein Blatt mehr vor den Mund. Der Druck für die DreamHack ist hoch, ein cheaterfreies Turnier sicherzustellen. Thomas Lückedahl ist damals der Turnierleiter. In einem Interview auf YouTube sagt er:
Never on this level I've seen anything like this. You have two players that also have admitted it afterwards, so it's not, there's no doubt they have been cheating. And they have a whack ban, which is kind of digital for me. It's either one or zero, and it's obvious that they can't compete in this tournament.
Zu diesem Zeitpunkt ändern sich auch die Sicherheitsvorkehrungen der DreamHack. Während die Turniere vorher noch eine bessere LAN-Party waren, gibt es jetzt Verbote. Handys und andere elektronische Geräte haben auf der Bühne nichts zu suchen. Cheats könnten auf diesen Geräten versteckt sein. Aber für umfassende Neuerungen kommt das Turnier zu früh, erzählt mir Thomas Lickedahl.
So, we are hosting a major. We're getting support on the prize pool. But everything else, all the other costs are on us. They are not on Valve. So, I think even for them, it's more of a, I would say, for that particular tournament, we couldn't improve much in terms of security and all of this.
Aber anstatt weiterer Bans passiert nichts. Keine weiteren Disqualifikationen. Es scheint, als ob nach der großen Empörung wieder Ruhe einkehren soll. Ruhe ohne Aufarbeitung.
Damals hat halt so ein bisschen auch die Counter-Strike-Szene ihre Glaubwürdigkeit verloren. Warum sollte man sich Spiele angucken, in denen durchgehend gecheatet wird?
Statt Transparenz erhöhen die Turniere weiter ihre Maßnahmen. Sicherheitsprüfungen sind jetzt die Regel. So erklären das die ehemaligen Mitspieler von SMN.
In der Theorie ist da schon eigentlich an allen Ecken und Enden dafür gesorgt, dass du es nicht mehr machst.
Aber ich persönlich hatte immer das Gefühl, man wird krass überprüft.
Aber du hast auf jeden Fall deine Hardware einen Tag vorher auch dem Veranstalter zur Verfügung gestellt, damit sie es testen können. Ne? Also Maus, Tastatur. Du hast ja deine eigene Hardware. Mhm. Und das ist eigentlich so, dass du dann die Tools, dass du zumindest die Peripherie, die du selber mitbringst, dass du die dann vor Ort dann abgegeben hast. Du lässt dein Handy musst du abgeben, bevor du spielst. Mhm. Falls da was drauf ist.
So, welcome to the Players Meeting for ESL One Cologne 2015. We're excited to have you guys here. Just some basic information about the event and the venue. My section is primarily about the main event on Saturday and Sunday.
Das hier ist eine Aufzeichnung der Einweisungen auf einem Turnier, die ich online gefunden habe. Es ist das Turnier in Köln, die ESL One, wo ich 2023 keine Akkreditierung bekomme.
Now we get to the good stuff. As Team Azure well aware, we have quite strict measures in place right now.
Auf dem Video sieht man eine kleine Präsentation, gefilmt mit einer Kamera. Es ist ein Vlog des ukrainischen Teams Navi, das es wohl ein bisschen zufällig ins Internet geschafft hat. Diese Meetings, in denen es um Sicherheitsvorkehrungen geht, sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.
So the main thing is peripherals. Currently all the teams apart from Envy have given their peripherals in. They will give theirs in as soon as we finish this. That's mainly so we can test them and keep hold of them and make sure there's no interaction with them between the tournament days and hopefully give everyone peace of mind that everyone's under the same conditions.
Die hier bekannt gemachten Regeln wurden im Laufe der Jahre immer wieder angepasst. Heute gilt, jeder Spieler schickt vor dem Turnier seine Einstellungen an die Turnierorganisation, die dann eine Festplatte für jeden Spieler anlegt. Tastenbelegung, wie schnell sich die Maus bewegt, solche Vorlieben sind von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Die Festplatte wird dann vom Turnierveranstalter verwahrt und nur angeschlossen, wenn ein Spieler spielen muss. Das soll verhindern, dass Cheats auf der Festplatte installiert werden.
Internet access for the PCs is completely removed, apart from access to Valve and Steam servers. So you can't do anything like that. You can't watch streams. There should be nothing you can access, basically.
Der Vlog stoppt kurz darauf, aber der für uns wesentliche Teil ist drauf. Geräte abgeben, kein Internetzugang und Treiber und Spieldateien müssen an die Turnierleitung ausgehändigt werden. Das klingt für viele ausreichend und das ist es auch. Erstmal. Obwohl online immer noch viele Spieler verdächtigt werden, scheinen die Kontrollen die gewünschten Effekte zu haben. Das Cheating-Problem scheint überwunden. Aber wenn das so ist, warum will der Veranstalter mir dann kein Interview darüber geben? Weil ich an dieser Stelle erstmal nicht weiterkomme, fange ich an, mich mit den Cheatern selbst zu beschäftigen. Wie sieht ihr Mindset aus? Wie rechtfertigen Cheater das Cheaten vor sich selbst? Gibt es Eigenschaften, die einen eher zum Cheater machen als andere? Schließlich cheatet ja nicht jeder, der gerne besser wäre. So wie nicht jeder, der gerne mehr Muskeln hätte, Steroide nimmt. Es gibt einen Schlag von Leuten, die entweder so sind oder so werden. Ich habe mit vielen gesprochen, die gecheatet haben.
Ich bin ehrlich, schlechtes Gewissen hatte ich also nicht. Ich habe auch viele Freunde, die, wie soll ich jetzt sagen, so aus Gruppenzwang habe ich mir die auch damals geholt, so weil sich meine Freunde die auch geholt haben, die Karte.
Aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist halt der Reiz, eventuell Geld zu machen und man hat halt den Boost, dass man besser ist einfach. Du bist halt besser. Man muss ja nicht unbedingt so cheaten, dass es jeder sieht. Man kann ja auch einfach nur sich einen leichten Vorteil verschaffen.
Ich glaube, unterbewusst als Jugendlicher wollte ich auch vielleicht meine Freunde beeindrucken. Ich würde sagen, das hat halt, Cheats haben halt wirklich ein Suchtpotenzial. Und dann, wenn du halt nur in der Umgebung bist, mit Freunden, die teilweise nur cheaten, dann wird es halt auch schwierig, da rauszukommen, würde ich sagen.
Cheaten ist oft keine rein rationale Entscheidung. Es ist eine Mischung aus Leistungsdruck und dem Wunsch, sich sozial zu beweisen. Besonders junge Spieler stehen oft zwischen allen Fronten. Eine Studie von 2015 untersucht das Verhalten von Online-Cheatern, Casuals, also Gelegenheitszockern. Die Studie heißt Group Identification as a Mediator of the Effect of Players' Anonymity on Cheating in Online Games. Da wurde das Verhalten von Online-Cheatern, Casuals, untersucht. Eine für mich absurde Zahl von 70% der Probanden gab damals an, mindestens gelegentlich online zu cheaten. Die wesentlichen Gründe dafür sind laut der Studie Gruppenzugehörigkeit und Anonymität beim Zocken. Eine schwierigere Frage ist diese. Wieso cheaten Profispieler, die ein viel höheres Risiko damit fahren? Ich habe in den vergangenen Jahren auch Profis angeschrieben, die wegen Cheatings aufgeflogen sind. Viele von ihnen haben, Überraschung, nie geantwortet. Ehemalige Mitspieler von ihnen haben mich gebeten, unsere Unterhaltungen nicht zu veröffentlichen, weil sie Morddrohungen gegen sich und ihre Familien befürchten oder schon bekommen haben. Ein paar haben aber mit mir geredet. Manu, Ein Ex-Profi, der eigentlich anders heißt und anders klingt, aber nicht erkannt werden will, ist einer davon.
Man war jung, naiv, wollte irgendwie schnell nach oben, dann viele private Probleme kamen noch dazu und man im Endeffekt gesagt hat, okay, was kann man machen so, weil dann damit waren viele Einflüsse, die man hatte, auf die man halt, ja, ich sag mal, man hat es einfach gemacht, weil man dachte, viele andere machen es auch, dann die ganzen Probleme, dann die ganzen Kleinigkeiten, die auf dich zubrassen, im Endeffekt, ja, das ist gut und da und deswegen, ja, war man dann relativ schnell da drin und ja, da wieder rauszukommen ist dann auch nicht so einfach.
Wie ist das Cheaten eigentlich? Also, du fühlst dich wahrscheinlich ziemlich unsterblich, oder? Also
ja, du hast halt auch keinen Druck. Also du hast im Endeffekt die Dinge in der eigenen Hand. Willst du gewinnen, willst du verlieren? Kannst im Endeffekt selber entscheiden. Welche Runde ist wichtig, welche scheißegal, wo musst du aufpassen, okay. Ja. Wie muss ich laufen, wie muss ich move, damit es nicht zu auffällig ist im Endeffekt?
Es geht um Dominanz. Um das Gefühl, über dem Spiel zu stehen und berührbar zu sein. Warum sind manche dafür anfällig und andere nicht? Wer heute cheatet, will nicht immer gewinnen. Manche wollen einfach nur das Gefühl, Kontrolle zu haben. Und für Kontrolle geben Menschen viel Geld aus. Laut einer Studie von 2024 liegt der Umsatz für Cheats in kompetitiven Spielen geschätzt irgendwo zwischen 12,8 und 73,2 Millionen US-Dollar pro Jahr. Ein ganzer Schwarzmarkt, in dem Kontrolle nachgerüstet wird. Um nicht verlieren zu müssen, gehen manche kreative Wege. Und andere machen die Wege begehbar. 2022 finde ich eine erste Lücke, mich den Cheatcodern anzunähern. Ein Zufall will es, dass ich jemanden finde, der in der Cheater-Szene drin ist. Ich kenne nur seinen Usernamen, Gap, und dass er mich auch treffen will.
Ich habe jetzt gerade mit dem einen aus einem Cheater-Forum Kontakt gehabt, wo ich gesehen habe, der ist auch hier auf dem Turnier und habe dem geschrieben und er wollte erst nicht mit mir sprechen, weil ich nicht gesagt habe, wer ich bin. Aber jetzt will er mich treffen.
Um ihn zu treffen, bin ich nicht irgendwo hingefahren, sondern dorthin, wo man sich vor Cheats eigentlich schützen will, wie nirgends sonst. Auf das Turnier in Köln. In der nächsten Folge von Cheats. Cheats ist ein Podcast vom NDR und von Das Ding vom SWR. Produziert von Polar Berlin. Autor bin ich, Jannik Hannebohn. Redaktion Ulrike Thoma und Joschka Moravec. Cheats ist eine Produktion von 2025 in der ARD Audiothek. Wenn ihr weiterhören wollt, mehr Folgen von Cheats findet ihr schon jetzt in der ARD Audiothek. Vom Cheating bei Counter-Strike erzähle ich auch in meiner Steuerung F-Doku. Ihr findet den Film in der ARD Mediathek. Wenn ihr euch für aktuelle Themen interessiert und für tiefgründig und spannend erzählte News, dann habe ich noch eine Empfehlung für euch. 11KM, der Tagesschau-Podcast. In jeder Folge taucht ihr ab in ein Thema in aller Tiefe. Von Donald Trumps Zoll-Zickzack über russische Sabotageversuche mitten hier in Deutschland bis zu extremen Waldbränden in Europa und dem gefährlichen Kampf dagegen. ARD-Journalistinnen und Journalisten erzählen bei 11KM von ihren Recherchen und ihr seid mit dabei, am Ort des Geschehens oder beim zentralen Moment der Recherche. 11KM, der Tagesschau-Podcast, erscheint täglich von Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen.